Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Wir hören heute einen Text, über den wahrscheinlich sehr selten gepredigt wird, aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Richter, und zwar aus dem Kapitel 16, ab Vers 23. Ich lese nach der etwas moderneren Übersetzung Hoffnung für alle. Die Fürsten der Philister versammelten sich zu einem großen Fest. Sie brachten ihrem Gott Dagon viele Schlachtopfer dar und feierten ihren Sieg. Dabei sangen sie: Unserem Dagon sei's gedankt, Simson ist in unserer Hand. Als sie richtig in Stimmung waren, riefen sie: Holt Simson, er soll uns etwas vorführen. So wurde Simson aus dem Gefängnis herbeigebracht und sie trieben ihren Spott mit ihm. Sie priesen ihren Gott und stimmten von neuem ihr Lied an: Unserem Dagon sei's gedankt, Simson ist in unserer Hand. Wie viel Mann hat er vernichtet, was alles hat er angerichtet. Dann stellten sie Simson zwischen die Säulen des Gebäudes. Er bat den Jungen, der ihn an der Hand führte: Lass mich einmal kurz los. Ich möchte nach den Säulen tasten, die das Dach tragen, und mich etwas an sie lehnen. Das Gebäude war voller Menschen. Auch die Fürsten der Philister waren alle gekommen. Allein vom Dach aus hatten etwa 3000 Leute zugesehen, wie Simson verspottet wurde. Simson betete: Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Gib mir noch dies eine Mal so viel Kraft wie früher. Ich will mich wenigstens dafür rächen, dass sie mir die Augen ausgestochen haben. Dann fasste Simson die beiden mittleren Säulen, auf denen das Dach ruhte, eine mit der rechten Hand, eine mit der linken, und stemmte sich dagegen. Sollen die Philister mit mir sterben, schrie er und stieß die Säulen mit aller Kraft um. Das Gebäude brach über den Philistern und ihren Fürsten zusammen. Dabei riss Simson mehr Menschen mit in den Tod, als er in seinem ganzen Leben getötet hatte. Simsons Brüder und seine übrigen Angehörigen kamen, hoben seinen Leichnam auf und brachten ihn zum Grab seines Vaters Manoach. Dort zwischen Zorah und Eshtaol begruben sie ihn. 20 Jahre lang hatte Simson das Volk Israel geführt. Nun segne dieses Wort in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, wir kennen das ja. Große Häuser, natürlich dann auch große Türen. Denken wir beispielsweise an Schlösser. Breite Freitreppen führen zu einem weiten Eingang hinauf. Und durch große Flügeltüren kann man dann die Räume betreten. Oder das Gebäude eines Hauptbahnhofs. Die mächtigen Hallen stehen weit offen. Große Versicherungskonzerne, die Paläste bauen, haben große, weite Türen. Bauherren großer Häuser fügen, wir wissen das, große Türen ein. Auch Gott. Sein Bau ist nicht aus Steinen gemauert, wir wissen auch nichts über seine Architektur. Das allerdings ist uns in der Bibel deutlich gesagt. Das ewige Haus, das Zuhause im Reiche Gottes, ist schöner und unvergleichlich herrlicher und mächtiger als alle Bauten dieser Welt. Das Heim, das Gott dir und mir bereitet, das Heim, das Gott den Seinen vorbereitet, ist nicht raummäßig begrenzt, sondern bietet Platz für alle, die sich dorthin aufmachen. Für alle. Ich habe in meiner Verwandtschaft einen lieben, netten Herrn gehabt, der sicherlich dem Glauben recht fern stand. Und der sagte mal, oh, ich will gar nicht in den Himmel, da ist schon so voll, da ist für mich kein Platz mehr. Das mal in Klammern. Also das ewige Haus bietet Platz für alle, die sich dorthin aufmachen. Denn Jesus selbst sagt ja, wir kennen diesen Vers, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Also da ist kein Platzmangel. Und dieser Bau ist auch nie renovierungsbedürftig. Er ist nie überaltert, er ist nie marode, er ist nie abgängig. Dieser Bau Gottes, das ewige Haus, ist auf Ewigkeit hin angelegt. Die ewige Heimat. Und noch einmal, Gottes Haus hat unvorstellbare Ausmaße. Aber, und jetzt kommt es, nur eine enge, ganz enge Tür. Matthäus 7 sagt Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Also ein riesiges Gottesreich und die Pforte so eng. Warum ist diese Tür so eng? Offenbar deshalb, weil hoch erhobenen Hauptes kein Mensch zu Gott gelangen soll und auch nicht wird. Diese Haltung, ich habe das hier nicht aufgeschrieben, aber Sie kennen ja diese Haltung. Naja, wenn es einen Gott gibt, mit mir kann er nichts wollen. Wenn sie alle so leben würden wie ich, dann sähe es besser aus in der Welt. Was die immer haben mit Sünde, ich habe noch keinen Tod geschlagen. Mit diesem hoch erhobenen Haupt kommt man nicht durch die Tür. Ins Reich Gottes stolziert man nicht hinein. Ja, nur gebeugte Menschen gelangen durch diese enge Tür. Vor Jahren sind wir ja mit der Elia-Gemeinde in Israel gewesen. Viele erinnern sich noch an diese Reise. Und da waren wir ja auch in Bethlehem und haben die große Geburtskirche da gesehen. Und es ist uns auch aufgefallen, diese kleine Tür da rein. Also ich bin ja nun wirklich nicht einer der Größten. Ne? Aber da musste man schon aufpassen, dass man sich hier oben nicht was an seinem Dez verletzte. So eine niedrige Tür bei einer riesigen Kirche, das ist das, nur gebeugte Menschen kommen ins Reich Gottes. Gebeugte Menschen, ach ja, Krankheit, die kann einen wirklich beugen. Vielleicht sind einige jetzt unter uns oder vor dem Bildschirm. Krankheit, ich bin gebeugt, die Kraft ist weg. Altern, es wird immer weniger mit mir. Manche Gesichter fallen mir jetzt ein, die gerne hier im Gottesdienst wären, aber die jetzt nur noch, aber wenigstens das, vor dem Bildschirm sitzen können. Ich könnte jetzt Namen nennen. Ich grüße Sie und euch, die ihr jetzt, weil ihr hier nicht mehr herkommen könnt, weil ihr gebeugt seid unter den Lasten des Alters. Ich grüße euch besonders herzlich von der Gemeinde. Beugen können uns auch Nöte aller Art, Ängste, ja, Sorgen, ach, es ist ein weites Feld. Auch Demütigungen können einen beugen, dass man klein gemacht wird. in dieser alten Pädagogik der meiner Schulzeit, wie sind wir gedemütigt worden von kriegsbelasteten Lehrern, die ihren Lebensfrust an uns ausgelassen haben und uns kaputt gemacht haben in unserem Selbstvertrauen. Kann man auch gebeugt werden. Niederlagen im Leben und auch Niederlagen im Glauben. Ja, das gibt's auch. Nicht zu knapp. Wie haben wir es eben gelesen? Die Philister überwältigten Simson, stachen ihm die Augen aus und brachten ihn, das war vor unserem Text, ich lese es um des Verständnisses willen, die Philister überwältigten Simson, stachen ihm die Augen aus und brachten ihn ins Gefängnis nach Gaza. Sie legten ihm Ketten an und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Also gefangen, gefoltert, Zwangsarbeit. Simson, dieser starke, bisher unüberwindbare Kämpfer Gottes, ist nun selber bezwungen. Eine Frauengeschichte, die er sich selbst zuzuschreiben hatte, eine Frauengeschichte, bringt diesen Mann, der Gottes doch Werkzeug doch gewesen war, dem der Herr besondere Kräfte und Fähigkeiten verliehen hat, jetzt ins elende Geschick. Also das hat er sich selbst zuzuschreiben. Simson wurde, manche kennen die Geschichte, von der schönen Delila umgarnt. Er wurde ihr hörig, dieser Frau aus dem Philisterland, und verriet nun, weil er hin und weg vor Liebe war, verriet dieser Delila das Geheimnis seiner göttlichen Berufung. Und weil er nun dieses streng zu hütende Geheimnis, das Gott ihm gegeben hatte, preisgegeben hat, verraten hatte, deshalb wurde er urplötzlich von seinen Riesenkräften, seiner Riesenkräfte beraubt. Und verlassen von alter Kraft fällt er nun ohnmächtig in die Hände der heidnischen Philister. Und natürlich jetzt, welch eine unbändige Freude auf Seiten seiner Feinde. Nach einiger Zeit, heißt es hier, kamen die Philisterkönige zusammen mit ihrem Gott Dagon, um ein großes Opfer ihm darzubringen und ein Freudenfest zu feiern. Philister, das könnten wir heute übertragen auf heute, das ist ein Bild für die Welt ohne Gott. Die Welt, die in Selbstbestimmung lebt. Mir und uns hat kein Gott irgendwas reinzureden. Wir brauchen auch nicht bei der Vereidigung im Bundestag ostentativ darauf verzichten zu sagen, so wahr mir Gott helfe, diese Hilfe brauchen wir nicht von Gott, da kriegen wir alles alleine hin. Das ist dieses selbstbestimmte und sich selbst erhebende Welt. Dort, wo man Gott nicht als Herrn anerkennt, ist man, und das sehen wir hier, in der Tat oft bei bester Laune. Die feiern hier, so steht es, ein Freudenfest, eine Party. Dem Gott Dagon, das war damals die Gottheit des Getreides, der Nahrung, also der Götze, der für Wohlstand, Lebensfreude stand. Und das hat sich doch nicht geändert, liebe Gemeinde. Die Welt hat auch heute viele Götter, die Glück und Frohsinn, Erfolg und alles Positive zu garantieren scheinen. Das heißt heute nicht mehr Dagon, aber das heißt zum Beispiel Geld. Hast du was, dann bist du was. Mammon. Oder Macht haben in der Firma, Macht haben in der Politik, Macht haben in der Wirtschaft, Gott Dagon. Oder Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft, die kriegt alles hin. Wir werden noch alle Probleme lösen. Der Mensch hat noch immer alles hingekriegt. Ist auch so ein Gott Dagon. Ja, und dann heute natürlich auch nichts gegen ein gesundes Leben. Ich bemühe mich auch darum. Aber diese Gesundheitsreligion, die wir haben, diese Fitness und gesund bleiben und alles tun, machen nur, damit man fit bleibt, bis 95 noch einen Handstand hinkriegt. Und darum viel weltliche Religiosität. Die Welt ist ja so religiös, auch heute. Die dampft vor Unglauben. Aber liebe Gemeinde, vergessen wir doch nicht. Unglaube ist doch auch ein Glaube, oder? So wie Unkraut auch ein Kraut ist. Sage mir einer, Unkraut sagt kein Kraut. Haben Sie mal Quecken im Garten oder Franzosenkraut und sagen, das ist kein Kraut. Und was für ein Kraut das ist. Was für ein Kraut. Aber es ist ein schädliches Kraut, das nichts taucht. Und so ist Unglaube auch ein Glaube. Nur einer, der nicht taucht, der nicht durchträgt. Die Philister jubeln und triumphieren. Sie sagen, unser Gott gab Simson in unsere Hand. Simson, unser Feind, ist nun in unserer Macht. Das ist ein Siegeslied. Und mehrfach kommt in diesen Versen der Ruf der Heiden vor. Unser Gott, also sie sind auch religiös, sie sind auch gläubig. Ungläubige Menschen, liebe Gemeinde, gibt es nicht. Es ist nur die Frage, woran man glaubt. Manche Menschen sind ja, ich bin ungläubig, so nicht so richtig, ich bin Atheist. Also für so einen gewissen Stolz denn auch gehört. Na, ich bin Atheist. Ha, ja. Dieses große Götzenfest im Tempel Dagon hat natürlich eine Spitze gegen den Gott Israels, gegen den einen wahren, lebendigen Herrn und Gott. Und jetzt sieht es ja tatsächlich so aus, als habe dieser Gott Israels eine Niederlage erlitten. Sieht so aus, jedenfalls für die Feinde. Und so sah es denn immer wieder aus, als sei der wahre Gott besiegt. Als damals Israel in die babylonische Gefangenschaft musste und der Tempel in Jerusalem zerstört wurde, war das nicht eine Niederlage Gottes? Oder die Christenverfolgung im Dritten Reich, den Nazis, war das nicht Niederlage Gottes? Oder in der DDR damals, da haben sie auch von der SED gesagt, mit den Christen geht es zu Ende, die letzten Omas in der Kirche, die werden bald sterben, dann ist es aus. So haben sie es gesagt, ja, mit ihnen war es dann aus. Christen gibt es immer noch in der ehemaligen, wenn auch vielleicht nicht viele, aber es gibt sie. Aber es sah auch aus wie eine Niederlage, wenn christliche Schüler kein Abitur machen durften. Und die größte Niederlage hat ja Gott scheinbar erlitten am Kreuz, als Jesus starb wie ein elender Verbrecher. Simson, wir sehen es hier, lesen es, er ist bezwungen. Dieser Mann Gottes ist bezwungen. Er erleidet eine Niederlage im Glauben. Und das kennen doch alle, die im Glauben leben, dass man auch im Glauben Niederlagen erlebt. Ach, ich wollte so gerne beim Familientreffen doch mal von einer Gebetserhörung erzählen und ich habe mich nicht getraut. Und hinterher ist man traurig über sich selbst. Eine Niederlage im Glauben. Vielleicht keine gewaltige, aber eine, die einem doch wehtut und traurig macht. Man wollte eine Einladung zu einer christlichen Veranstaltung in der Nachbarschaft abgeben und man hat den Schritt dorthin nicht gewagt. Auch so eine Niederlage. Oder man wollte beten und hat gesagt, ach, es bringt doch nichts. Ich habe es schon so oft getan. Nein, ich lasse es jetzt. Ist auch eine Niederlage im Glauben. Keine gewaltige, aber eine, die doch einem wehtut. Und es gibt viel größere Niederlagen, auch im Glauben. Wie konnte ich das damals tun? Ich bin doch Christin, ich glaube doch an Gott. Und mir ist diese Sünde passiert. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Wie konnte mir das passieren? Ihr Lieben, Niederlagen im Glauben, die gibt's, ja. Schmerzlich sei es geklagt. Als die Philister nun immer ausgelassener wurden, riefen sie, bringt Simson her, wir wollen unseren Spaß mit ihm haben. Man brachte Simson aus dem Gefängnis und sie trieben ihren Spott mit ihm. Dann stellten sie ihn zwischen die Säulen, damit er das ganze Volk ihn sehen könnte. Und wie oft geschieht das bis heute? Dass Christen dahingestellt werden, damit andere das sehen können. Nicht, weil man positiv über sie denkt, sondern guck mal den, guck mal die. Menschen, die sich im bewussten Glauben Gott anvertrauen, erscheinen in dieser unserer Welt oft schwach. Ein Bild des Mitleids, vielleicht sogar des Spotts. Auf jeden Fall ist man ganz schnell vereinzelt. Ihr Lieben, mancher ist als Christin oder Christ in der Ehe vereinzelt. Was für eine Last, manchmal über Jahre. Meine Frau, nein, sie will es nicht. Mein Mann, nein, er kommt nie mit. Vereinzelung in der Verwandtschaft, naja, das sind die Frommen da aus Bayern. Vereinzelung in der Nachbarschaft, ja, die rennen da jeden Sonntag zum Gottesdienst. Ich sehe immer gar nicht so viel Rennen. Also haben mich früher immer gewundert. Ja, Herr Pastor, wir rennen zwar nicht jeden Sonntag zur Kirche. Dann habe ich immer gedacht, wo rennen eigentlich bei uns so viele Leute zur Kirche? Die kommen da ganz normal an. Dass die alle rennen, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, Vereinzelung in der Arbeitsstätte. Ja, das kann auch sein. Naja, ist ein netter Kerl, aber naja, er hat so einen frommen Sockenschuss, nicht? Aber sonst ist er ganz nett. Nein, nein, sonst ist er ganz nett. Vereinzelung in der Schulklasse. Ach, das ist Präsentierteller. Präsentierteller. Eine jüngere Frau hat mir mal erzählt, die auf dem Dorf in Göttingen, wenn sie sonntags zum Gottesdienst ging, dann standen Leute im Vorgarten oder in der Haustür, sie sahen, ach ja, die geht wieder zur Kirche. Die machten dann so, bei Göttingen, ja, Präsentierteller. Paulus sagt, 1. Korinther 4, Vers 9, denn mir scheint, Gott hat uns, also uns Christen, auf den letzten Platz gestellt, denn wir sind ein Schauspiel geworden für die Welt. Und besonders dann noch, wenn Christen ein schweres Geschick tragen müssen. Die ist doch so fromm und jetzt hat sie Krebs. Die haben doch immer gebetet und jetzt ist ihnen das passiert. Das kommt dann auch noch dazu. Das Haus war gedrängt voll von Männern und Frauen, die zusahen, wie Simson verspottet wurde. Auf dem flachen Dach allein saßen etwa 3000 Menschen. Auch alle Philisterkönige waren dabei. Die Mehrheit der Andersgläubigen findet sich jetzt einmütig zusammen in ihrem Gegensatz zur Minderheit der Gläubigen. Es ist interessant, liebe Gemeinde, wenn es gegen gläubige Christen gibt, verbünden sich oft Menschen, die sonst nichts miteinander verbindet. Da sind dann plötzlich ganz Linke und ganz Rechte, die sich spinnefeind sind. Plötzlich eins, wenn es um diese Front geht, gegen erwecktes biblisch-missionarisches Christsein. Das ist eine merkwürdige Erfahrung. Simson ist bezwungen, er hat eine Niederlage. Aber, und das bringt uns jetzt zum Ziel, Bezwungen, ja. Und auch du bist vielleicht mal bezwungen. Hast eine Niederlage im Glauben. Ich auch. Manchmal auch mehrere in kurzer Zeit. Aber bezwungen ist noch nicht überwunden. Nach der Niederlage im Glauben gibt es auch Sieg durch den Glauben. Im Leben Simsons tritt nun die Wende ein. Er erlebt die Macht der Umkehr zu Gott und die Kraft des Vertrauens auf den Herrn. Das allerdings wissen die Philister nicht, als sie Simson da aus dem Kerker holen, um ihre Späße mit ihm zu treiben. Sie wissen nicht, dass Gott Simson wieder angenommen hat. Sie wissen nicht, dass Simson wieder ein Mensch ist, der beten kann. Die Welt ohne Gott hat bis heute keine Ahnung von der Kraft eines Lebens mit Gott. Der Freiheitsdichter Ernst Moritz Arndt hat im 19. Jahrhundert gedichtet: Wer ist ein Mann? Der, welcher beten kann und Gott dem Herrn vertraut. Das ist es. Wir können auch sagen: Wer ist eine gestandene Frau? Wer ist ein Mann? Ja, der, der beten kann und Gott dem Herrn vertraut. Nun werden Sie sagen, das hat er doch schon mal gebracht. Jetzt hole ich sie doch nochmal, weil es so schön war, die Flasche von Predigt vor 2 Wochen raus. Und Sie erinnern sich, wenn Sie da waren, hier an dieser Brauereiflasche mit dem alten Adelswappen, das hier das Markenzeichen ist, und diesen beiden lateinischen Sprüchen darauf. Immota fides, unerschütterliches Vertrauen. Und wenn ich das habe, diesen festen Glauben, immota fides, festen Glauben, unerschütterliches Vertrauen, dann gilt das andere lateinische Motto hier drauf, nec asperat terrent. Auch Schweres im Leben macht mich nicht kaputt. Auch Schweres im Leben soll mich nicht erschrecken. Aber in dieses Nicht-Erschrecken kommen wir nur, wenn wir immota fides haben. Unerschütterliches Vertrauen, festen Glauben. Und das ist jetzt bei Simson der Fall. Simson rief den Herrn an, übersetzt Luther. Das ist viel zu milde ausgedrückt. Nichts gegen Luther, aber hier die Übersetzung ist hier nicht so dolle. Rief den Herrn an. Da steht im Hebräischen Kara, Kara. Und wissen Sie, was das Lexikon sagt über Kara? Schreien, schreien, flehen, herbeirufen. Das steht hier. Simson aber schrie zum Herrn. Liebe Gemeinde, es gibt viele stille Gebete und die tiefgründigen Gebete, ja. Aber Bet kann auch mal heißen, dass ich schreie, dass ich rufe, laut rufe im Herzen. Man kann auch den Mund zuhalten und doch schreien zu Gott. Und das macht hier der Simson. Er schreit zu Gott. Und dann denke ich, ja, wie müde, wie lahm, wie zaghaft, wie matt sind oft unsere Gebete. Das ist dann so, wie wenn ein undichter Wasserhahn so ein bisschen tropft oder tröpfelt. Das Gebet des Simson aber ist wie ein reißender Strom. Er schrie zu Gott. Und so schrie das Volk Israels zu Gott, als es in der Sklaverei in Ägypten war. 2. Mose 3, da heißt es auch, die Israeliten schrien zu Gott. Oder David im Psalm 18, da heißt es, er schrie zu Gott. Und das Schreien des gläubigen Simson ist hier, obwohl es das Schreien nur eines Menschen war, lauter und kräftiger als das Geschrei der vielen anderen, die ihren Götzen anrufen. Aber nun ist es wichtig, Simson schrie zum Herrn und sprach, mein Herr. Also er hatte eine, er kannte Gott. Er hatte eine Geschichte mit ihm. Ihr Lieben, es ist ganz schwer, wenn Menschen ein schweres Unglück trifft, dann noch die Kurve kriegen zu Gott. Es heißt immer, Not lehrt beten. Ja, das ist möglich. Aber in der Regel ist es leider so die Erfahrung, wer sein ganzes Jahrzehnt nicht gebetet hat, der findet auch nicht in großer Not ins Gebet. Der versteinert eher, der gerät eher in Panik oder klagt Gott an, aber er betet nicht voller Vertrauen. Es ist schwer, dann noch die Kurve zu kriegen. Deswegen ist es wichtig, dass ich schon vorher in guten Tagen mit Gott zusammen bin. Dann kann ich auch in großer Not rufen, mein Gott. Aber das muss vorher schon irgendwie klar sein. Mein Gott. Ich muss ein persönliches Verhältnis zu Gott haben. Und das wird uns angeboten durch Jesus Christus. Er ist ja die ausgestreckte Hand Gottes zu dir und zu mir. Und was betet er? Ganz kurz. Gedenke doch meiner. Gedenke doch meiner. Denk an mich, Gott. Viel mehr brauchen wir dann nicht rufen. Simson hatte im Gefängnis die große Angst durchgemacht, der Herr könnte ihn vergessen oder abgeschrieben haben. Aber nun erfährt er die Zuversicht, die im Psalm 115 so ausgedrückt ist. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Wissen Sie, wer das auch begriffen hat? Sie kennen das. Der Verbrecher neben Jesus am Kreuz. Was hat er gesagt? Jesus, denke an mich. Genau wie Simson. Simson ruft, Gott, denke an mich. Und der Verbrecher hat zu Jesus, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus zu ihm? Heute noch wirst du auf der sicheren Seite sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und Simson betet, gib mir noch einmal Kraft. Vielleicht betet das auch mancher Kranke heute. Gott, gib mir noch einmal Kraft. Noch einmal Kraft, durchzuhalten, den neuen Tag durchzustehen. Noch einmal Kraft, vielleicht den Sommer zu erleben. Noch einmal Kraft, die schwere Situation in der Ehe auszuhalten. Noch einmal Kraft am Arbeitsplatz durchzuhalten, wo ich so viel Not und Stress habe. Gib mir noch einmal Kraft dafür, dafür, dafür. Das Gebet ersetzt keine Tat. Nein, die Tat wird nicht überflüssig, unser Tun. Das Gebet ersetzt keine Tat. Aber, liebe Gemeinde, das Gebet selbst ist eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Und jetzt kommt das Ende ganz schnell. Simson sagt, ich will mich an den Philistern rächen. Nun könnte man sagen, naja, das ist ja nun nicht so doll. Das ist typisch alttestamentlich, Rache ist süß oder Auge um Auge, Zahn um Zahn. Naja, wir haben leicht urteilen, liebe Gemeinde. Aber immerhin hatte man ihm die Augen ausgestochen. Und es ist ja auch die Frage, also sind denn meine oder ihre Gebete immer so frei, ganz frei von unrechten Motiven oder ungeistlichen Beimischungen? Das würde ich mal in Frage stellen. Da ist auch oft sehr viel Egoismus dabei. Also Simson weiß ich als Zeuge Gottes in einer heidnischen Umgebung. Er weiß, ich stehe hier für den einzig wahren, lebendigen Gott. Es geht ihm im Grunde letztlich gar nicht um die Rache, sondern es geht ihm um Gottes Ehre. Die wird dort mit Füßen getreten, wo man Gottes Zeugen niedertritt. Liebe Gemeinde, und wenn du mal niedergetreten wirst, um deines Glaubens willen, das kann ja vorkommen. Vielleicht gehen wir auch in Zeit mal rein, wo es noch massiver wird. Wenn du mit Füßen getreten wirst, um deines Glaubens willen, dann vergiss nicht, wer da eigentlich mit Füßen getreten wird. Das bist nicht du, sondern das ist der, der in dir lebt und für den du dastehst. Simson rief: Euch Philister nehme ich mit in den Tod. Er stemmte sich mit aller Kraft gegen die Säulen, bis sie nachgaben und das ganze Haus über den Philistern und ihren Königen zusammenstürzte. Das letzte Wort hat immer Gott. Was ist schon alles zusammengestürzt in dieser Welt, was ich selbst über Gott meinte stellen zu können? Er geht ja auch jetzt mit unter den Trümmern zur Runde, aber Simson ist kein Selbstmörder, sondern er wird hier zum Märtyrer. Denn er gibt ein Zeugnis für den Herrn und besiegelt es auch mit seinem Sterben. Und deswegen wird ja dieser Simson, der uns vielleicht in manchem ein bisschen fremd ist, im Neuen Testament unter die Reihe der Glaubenszeuge erwähnt. Hebräer 11 steht nämlich, der Simson wird der positiv im NT genannt. Und hier finden wir ein Vorbild auf Jesus, der ja durch sein Sterben am Kreuz den Sieg errungen hat. Wie es im Passionslied heißt, wir sind in der Passionszeit: Dein Kampf ist unser Sieg, Jesus, dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben. Also wie gut für dich und mich. Simson ist ein Vorbild für uns alle. Wann immer wir im Glauben, trotz Glaubens, Niederlagen erleiden, es ist noch nicht verloren, vergiss das nicht. Römer 8, 37 ist ein Edelstein, der genau hierher passt. Da sagt Paulus: In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Die Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Also, Paulus sagt, wenn du am Boden bist, wenn du durch eigene Schuld Niederlage in deinem Glauben erlebt hast oder andere dich um deines Glaubens willen überwinden wollen oder überwunden haben. Über allem steht: in dem allen, in alledem überwinde ich weit durch den, der mich geliebt hat, Jesus Christus. Und dann mögen wir hier und da bezwungen sein. Ja, das wird so bleiben, solange wir in dieser Welt leben, jenseits des Paradieses. Aber wenn wir auch bezwungen wurden, wir werden nicht überwunden. Nur Gebeugte finden den Eingang durch die enge Tür ins Reich Gottes. Jesus lädt dich und mich ein: Geh hinein, als Gebeugter, auch als Gebeugte, durch die enge Pforte. Wie bei Simson, dann gilt nicht mehr: Ach, ich bin bezwungen, sondern ich habe überwunden. Die Niederlage im Glauben ist verwandelt in einen Sieg durch den Glauben. Amen.